Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen, viele bekannte Gesichter zu treffen, alte Freunde wiederzusehen. Das ist immer schön, aber auch wenn wir heute nicht ganz so lange hier sein werden, ich sage das vorab schon mal als Erklärung, nicht, dass ihr euch wundert, warum wir gleich vielleicht recht schnell weg sind. Der Lenny hat heute Geburtstag, der will natürlich zurück zu seinen Geschenken und wir haben auch noch das ganze Haus voller Gäste heute. Aber wir sind nicht sofort weg, also wenn irgendjemand noch Rückfragen hat zur Predigt oder zu dem, was ich gerade über SRS gesagt habe, dann könnt ihr mich natürlich gern ansprechen. Ich habe hinten übrigens auch ein bisschen Infomaterial ausgelegt, da könnt ihr euch gerne bedienen. Direkt neben dem Ständer von der Gemeinde steht mein Ständer und was ihr mitnehmen wollt, nehmt es gerne mit. Ja, Esko hat uns ja gerade schon den Bibeltext vorgelesen, um den es heute gehen soll. Und ich würde jetzt ganz gerne noch so ein bisschen die Geschichte drumherum erzählen. Weil ich denke, dass uns das hilft, um die Situation allgemein zu verstehen, aber auch um die Hagar ein bisschen besser zu verstehen. Der Auslöser für das, was wir gerade gelesen haben, ist, dass Abraham und Sarah kinderlos sind. Und das ist für die beiden ein ziemliches Problem. Weil Gott hat ihnen versprochen, dass er ihnen einen Sohn schenken wird und dass sie durch diesen Sohn viele Nachkommen bekommen werden, dass diese Nachkommen so zahlreich werden, dass sie zu einem ganzen Volk heranwachsen und dass dieses Volk irgendwann das Land Kanaan in Besitz nimmt. Deswegen hat Abraham seine Heimat verlassen. Abraham ist aus Ur weggegangen und hat sich von Gott nach Kanaan führen lassen, im Vertrauen auf dieses Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Und wir haben in dem Text gelesen, mittlerweile leben die beiden seit 10 Jahren in Kanaan, aber dieser versprochene Sohn, der ist immer noch nicht da. Sie warten immer noch auf diesen Sohn. Was die beiden nicht wissen, ist, dass es insgesamt 24 Jahre werden, die sie warten müssen, bis dieser Sohn geboren wird. Und ich denke, da können wir Abraham und Sarah ganz gut verstehen, dass man da irgendwann mal ungeduldig wird. Ja, wie sieht das denn bei uns aus? Wenn wir Gott um was bitten und wir haben den Eindruck, es passiert nichts. Ganz ungeduldige Beter werden vielleicht schon nach 24 Tagen kribbelig. Etwas ausdauerndere Beter, die halten das auch mal 24 Wochen durch. Ganz hartnäckige Beter, sicherlich auch 24 Monate, aber was ist mit 24 Jahren? Ja, da kann man schon verstehen, dass Abraham und Sarah irgendwann die Geduld verlieren. Irgendwann resigniert man einfach und das scheint hier zumindest bei Sarah auf jeden Fall der Fall zu sein. Bei Abraham ist es nicht ganz so offensichtlich, aber bei Sarah kommen hier erste Zweifel auf. Und deswegen sucht sie jetzt einen eigenen Ausweg aus diesem Dilemma, dass dieses Kind immer noch nicht da ist. Und sie kommt auf den Gedanken, Mensch, ich kann doch dem Abraham meine Sklavin zur Frau geben, dass ich durch sie dann ein Kind bekomme. Das klingt für uns vielleicht etwas komisch, war aber damals eine durchaus gängige Praxis. Ja, damals war es ja sowieso üblich, dass ein Mann auch mehrere Frauen haben konnte. Das war überhaupt nicht schlimm. Das heißt, der Abraham hätte eigentlich gar nicht 10 Jahre warten müssen. In dem Moment, wo klar war, dass die Sarah keine Kinder bekommen kann, wäre es vollkommen legitim gewesen, dass der Abraham sich eine zweite Frau nimmt, um dann mit ihr ein Kind zu bekommen. Die Tatsache, dass er das nicht tut, zeigt, dass er doch eigentlich Vertrauen in die Zusage Gottes gehabt hat. Und bei Sarah scheinen hier die ersten Zweifel aufzukommen, deswegen überlegt sie sich diesen Kunstgriff mit der Hagar. Nun war das damals üblich, gerade bei reichen Frauen, dass sie eine sogenannte Leibmagd, eine eigene Sklavin hatten. Und wenn diese Frau keine Kinder bekommen konnte, dann konnte sie ihrem Mann ihre Sklavin überlassen. Das war auch eine durchaus gängige Praxis. Auch in der Bibel finden wir viele Beispiele dafür. Rahel zum Beispiel, die Frau von Jakob, hat das gemacht, nachdem klar wurde, sie kann keine Kinder bekommen. Auch ihre Schwester Lea, die hat es dann auch gemacht, als nach dem, ich weiß nicht, 5. oder 6. Kind klar war, da kommt keins mehr, dann hat sie auch ihre Sklavin ins Rennen geschickt, sodass der Jakob dann hinterher 12 Kinder, 13 Kinder von 4 verschiedenen Frauen hatte, obwohl nur 2 davon als Mütter gelten. Weil in so einer Verbindung, wo der Mann mit der Sklavin der Frau schläft und daraus ein Kind entsteht, dann gilt dieses Kind nicht als Kind der Sklavin, sondern als Kind der Herrin. Die Sklavin war bestenfalls so eine Art Leihmutter. Allerdings eine unfreiwillige Leihmutter, denn das ist der Haken an der Sache. Die Hagar wird überhaupt nicht gefragt. Die muss das einfach über sich ergehen lassen. Hagar war eine Sklavin, sie hatte keine eigenen Rechte und sie konnte sich nicht dagegen wehren, was da passiert. Und dann passiert das, was die Sarah sich gewünscht hat. Die Hagar wird tatsächlich schwanger, aber jetzt passiert was mit der Hagar und zwar wird sie stolz. Ja, sie blickt jetzt auf die Sarah herab, weil schließlich hat sie was geschafft, zu dem ihre Herrin nicht in der Lage war. Und dieses Verhalten gefällt der Sarah natürlich überhaupt nicht. Sie wird wütend und sie beschwert sich bei Abraham darüber, dass die Hagar sich jetzt so verhält. Und sie gibt ihm die Schuld dafür. Und die Situation ist jetzt so, die Hagar ist jetzt keine Sklavin mehr. Ja, vorher war die Hagar Leibmagd von der Sarah, aber durch diesen Geschlechtsverkehr mit dem Abraham und die Tatsache, dass sie jetzt ein Kind bekommt, hat sich ihre Stellung in der Familie verbessert. Sie ist jetzt so eine Nebenfrau. Sie ist der Sarah zwar immer noch nicht gleichgestellt, aber sie darf jetzt zum Beispiel nicht mehr verkauft werden. Und bisher hatte die Sarah das Sagen über Hagar, jetzt hat Abraham als das Familienoberhaupt das Sagen über Hagar und deswegen kommt Sarah jetzt zu Abraham und beschwert sich bei ihm. Und was macht der Abraham in dieser Situation? Er gibt Sarah die Hagar als Sklavin zurück. Ich finde, das ist an Menschenverachtung kaum noch zu überbieten. Und die Sarah, die nutzt das dann auch schamlos aus. Die demütigt und drangsaliert die Hagar, wo sie nur kann. Ich kann leider kein Hebräisch, aber ich habe in einem Kommentar gelesen, dass das Wort, was hier für die Unterdrückung verwendet wird, dasselbe Wort ist, was später verwendet wird, um die Unterdrückung des Volkes Israel in Ägypten zu beschreiben. Also eine ganz massive Form der Unterdrückung, die die Hagar hier erleben muss. Und die Hagar leidet darunter und deswegen sucht sie ihr Heil in der Flucht. Sie flieht wahrscheinlich Richtung Ägypten und in der Wüste, da begegnet ihr dann Gott. Gott redet sie an und Hagar hat eine tiefgreifende Gotteserkenntnis. Und zwar erkennt sie, der Gott Abrahams ist ein Gott, der mich, ägyptische Magd, die ich so unter meiner Herrin zu leiden habe, der mich sieht. Gott sieht Hagar. Und was das bedeutet, darum soll es heute in der Predigt gehen. Und um diesen Gottesnamen etwas besser zu verstehen, habe ich mir mal 3 Fragen überlegt, die wir beantworten können, um zu verstehen, was das heißt. Die erste Frage ist, du bist der Gott, der mich sieht, was bedeutet das? Die zweite Frage, du bist der Gott, der mich sieht, was nützt das? Und die dritte Frage, du bist der Gott, der mich sieht, was bewirkt das? Du bist der Gott, der mich sieht, was bedeutet das? Ich finde, zunächst mal ist alleine das schon eine unglaublich große Leistung von Gott, dass er damals die Hagar gesehen hat und dass er heute mich sieht und dass er dich sieht. Ja, bei 7,5 Milliarden Menschen, die aktuell auf unserem Planeten leben, ist das schon eine reife Leistung, dass Gott den Einzelnen im Blick hat. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, um deutlich zu machen, was für eine Mammutaufgabe das ist. So, wer von euch, ich frage gar nicht, wer in der Lage wäre, jetzt auf diesem Bild, auf der Weltkugel, haargenau seinen aktuellen Standort einzuzeichnen. Also den Sitzplatz, den du gerade hier im Gottesdienst einnimmst. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wer wäre von euch in der Lage, seinen Standort hier in Bergneustadt, also Bergneustadt, die Stadt mit einer Abweichung von maximal 10 Kilometern einzuzeichnen? Ist, denke ich, auch noch ziemlich unmöglich. Jetzt ist die Folie schon ein Stück weiter gegangen. Ich wollte es ein bisschen kleiner machen. Aber auch da ist es noch ziemlich unmöglich, Bergneustadt mit 10 Kilometern Abweichung einzuzeichnen. Oder traut sich das jemand von euch zu? Mit dem Dingstift schon, ja, genau. Machen wir es noch ein bisschen kleiner. So, das ist jetzt nicht mehr die ganze Welt, das ist jetzt nur noch Europa. Ja, aber immerhin trotzdem noch eine Gesamtfläche von 10.180.000 Quadratkilometern. 750 Millionen Einwohner. Immer noch recht schwierig. Also noch ein bisschen kleiner. Das ist jetzt Deutschland. Da könnte es dem einen oder anderen jetzt vielleicht sogar gelingen. Wobei es immer noch eine Herausforderung ist. Ich würde es sicherlich nicht schaffen. Also machen wir es noch eine Nummer kleiner. Nordrhein-Westfalen. Hier wird es jetzt sicherlich einigen gelingen, das einigermaßen zu treffen. Und noch eine Nummer kleiner, der Oberbergische Kreis, da findet es dann wirklich jeder. Steht ja sogar dran. Aber die Herausforderung ist ja eigentlich, es aus diesem Bild, aus der Weltkugel rauszufinden, weil Gott eben die ganze Welt im Blick hat und trotzdem sieht er mich. Gott sieht mich in meinen Sorgen, in meinen Problemen, in meinen Nöten. Er sieht mich in allem, was mich beschäftigt. Er sieht mich, egal ob ich meine aktuelle Situation selbst verschuldet habe oder ob ich unschuldig in diese Situation reingeraten bin. Das ist ja das Besondere an der Hagar. Ja, als erfahrene Bibelleser wissen wir natürlich, dass die Hagar zweimal in der Wüste gesessen hat und zweimal dort Gott begegnet ist. Die zweite Begegnung findet ein paar Jahre später statt, in Kapitel 21 lesen wir davon. Abraham schickt Hagar und ihren Sohn auf Wunsch von Sarah weg, weil Sarah nicht möchte, dass Ismael, der Sohn von Hagar, zusammen mit ihrem Sohn Isaak aufwächst und am Ende noch mit ihm zusammen erbt. Also wird Hagar aus einer Laune von Sarah hinaus weggeschickt. Diese selbstsüchtige Tat von Abraham und Sarah, dass sie über Hagar zu einem Kind kommen wollten, erweist sich spätestens mit der Geburt des eigenen Sohnes Isaak als Bumerang und Hagar ist die Leidtragende in diesem Dilemma. Hagar wird rausgeschmissen, das Kind wird verstoßen, dann sitzt Hagar in der Wüste, ist völlig fertig mit den Nerven, hat Angst, dass ihr Kind elendig verdurstet und dann spricht Gott aus dem Himmel zu ihr, er tröstet sie, er gibt ihr eine Vorhersage über das Leben von Ismael und zeigt ihr eine Wasserquelle, sodass die beiden überleben können und sie leben von da an in der Wüste. Da war Hagar vollkommen unschuldig. Aber in dem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, da ist Hagar selbst schuld an ihrem Dilemma. Sie ist selbst schuld, dass sie da in der Wüste sitzt. Ja, ihr ist übel mitgespielt worden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was die Frau durchgemacht hat, nach unserer heutigen Rechtsprechung wäre das, was Abraham und Sarah da gemacht haben, strafbar. Und deshalb fällt es uns auch schwer, das zu verstehen. Aber auch wenn uns das schwerfällt, das zu verstehen und nachzuvollziehen, damals war das alles andere als anrüchig. Das war gang und gäbe. Und so übel das in unseren Ohren klingt, die Hagar war nun mal eine Sklavin. Hagar hatte keine eigenen Rechte und es stand ihr nicht zu, sich so über ihre Herrin zu erheben. Das war sogar gesetzlich geregelt. Ja, es gab damals den Codex Hammurabi und da heißt es in Paragraph 146, gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, darauf hat sie eine Sklavin ihrem Ehemann gegeben, darauf hat letztere Kinder geboren. Hernach hat die betreffende Sklavin mit ihrer Herrin, hat sich die betreffende Sklavin mit ihrer Herrin gleichgestellt, so darf, weil sie Kinder geboren hat, ihre Herrin sie für Geld keinesfalls weggeben. Ein Sklavenmahl soll sie ihr machen und sie dann zu den Sklavinnen rechnen. Also Sarah ist nach dem damaligen Recht der Hagar gegenüber absolut im Recht und Hagar verhält sich falsch. Auch wenn wir sie nach unserem heutigen Rechtsverständnis noch so sehr verstehen können, Hagar hätte sich gegenüber Sarah nicht so stolz verhalten dürfen und sie hätte natürlich auch nicht weglaufen dürfen, denn als Sklavin galt sie nun mal als das Eigentum von Sarah. Also Hagar macht sich hier strafbar, aber auch in dieser Situation ist Gott bei ihr. Gott sieht sie. Hagar erkennt, dass Gott sie sogar schon vorher gesehen hat, dass Gott alles weiß, was in ihrem Leben gewesen ist. Er kennt ihre Situation, er kennt ihre Leidensgeschichte, er weiß, was sie alles durchmachen musste, was sie unter Hagar erdulden musste und es ist ihm nicht egal. Du bist der Gott, der mich sieht, das bedeutet aber auch, dass ein Versteckspiel unmöglich ist. Und das erkennt Hagar auch sofort. Deswegen versucht sie das gar nicht erst. Hagar ist von Anfang an offen und ehrlich zu Gott gegenüber und sagt frei heraus, dass sie vor ihrer Herrin weggelaufen ist. Sie hat Vertrauen zu dem Gott, der sie sieht. Gott sieht die Umstände, in denen wir leben. Er sieht das, was uns quält und es ist ihm nicht egal. Das bedeutet, du bist der Gott, der mich sieht. Gott kennt alle unsere Sorgen und Probleme. Und dann drängt sich die zweite Frage ja förmlich auf. Ja, du bist der Gott, der mich sieht. Was nützt das eigentlich? Wenn wir uns die Geschichte mal weiter angucken. Gott kennt die Probleme. Gott kennt die Leidensgeschichte von Sarah. Und was sagt er zu ihr? Die Leidensgeschichte von Hagar. Und er sagt, geh zurück zu Sarah und demütige dich unter ihrer Hand. Was? Das hat die Hagar sich sicherlich vollkommen anders vorgestellt. Und jetzt wird sie zurückgeschickt, dass sie das Gleiche weiter erträgt. Unser Problem mit dem Verständnis dieser Situation ist, dass wir oft eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ja, wir denken, wenn Gott mich sieht, dann geht es mir gut. Umgekehrt, wenn es mir nicht gut geht, dann bedeutet das, Gott ist weit weg. Gott sieht mich nicht. Aber dieses Denken ist falsch. Ja, weil uns niemals ein leichtes Leben versprochen worden ist. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Nachfolge ist anstrengend. Jesus zu folgen, das zu tun, was er möchte, bedeutet, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Alles dafür zu tun, dass Gottes Plan in meinem Leben zur Geltung kommt. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass Gott Dinge von mir erwartet, die mir überhaupt nicht passen. Dass Gott Dinge von mir erwartet, die mir schwer zu schaffen machen. Beispiele dafür gibt es genug. Auch die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die wirklich Schlimmes in ihrem Leben erlebt haben. Und Gott hat so vollkommen anders reagiert, als sie sich das gewünscht haben. Bleiben wir mal in der Familie von Abraham. Gehen wir mal ein paar Generationen weiter zu Josef. Was hat der Josef nicht alles durchmachen müssen? Josef war zu Hause der Lieblingssohn. Er war ganz oben. Josef musste sich nicht mit so nervigen Dingen rumschlagen wie Schafe hüten. Das konnten seine Brüder machen. Josef durfte zu Hause bleiben bei Papa, durfte das Leben genießen, durfte im Sonntagsgewand darum stolzieren. Bis ihn dann seine eifersüchtigen Brüder in die Sklaverei nach Ägypten verkauft haben. Da war er ganz unten. In Ägypten hatte er dann das Glück, er landet im Haus von Potiphar, einem reichen Ägypter in hoher Stellung, und er gewinnt sehr schnell das Vertrauen dieses Mannes und arbeitet sich hoch, wird zum Verwalter des ganzen Gutes, da ist er wieder ganz oben. Bis zu dem Moment, wo er dann fälschlicherweise von Potiphars Frau der Vergewaltigung beschuldigt wird. Dann ist er wieder ganz unten, dann sitzt er im Knast. Aber auch da ist Gott bei ihm. Steht ganz eindeutig, steht in der Bibel der Satz, Gott war auch bei Josef im Gefängnis. Gott verhindert nicht, dass Josef ins Gefängnis kommt, aber Gott ist mit im Gefängnis. Und deswegen gelingt Josef auch da alles, was er anpackt. Und er gewinnt schnell das Vertrauen des Gefängnisvorstehers und bekommt die Übersicht oder die Aufsicht über die anderen Gefangenen. Und wir wissen, wie es dann weitergeht. Ja, dann kommen der Bäcker und der Mundschenk vom Pharao, die werden auch verhaftet, haben diese komischen Träume. Josef kann diese Träume erklären. Und 2 Jahre später hat der Pharao so komische Träume. Der Mundschenk erinnert sich an Josef, holt ihn zum Pharao. Josef erklärt die Träume und wird zum zweiten Mann in Ägypten. Das Leben von Josef ist geprägt von unglaublichen Höhen und von unglaublichen Tiefen. Als Josef da in der Zisterne gehockt hat, wo die Brüder ihn reingeschmissen haben, kurz bevor sie ihn verkauft haben, als er dann an das Kamel angebunden war und zu Fuß den Weg nach Ägypten zurücklegen musste, oder als er da unschuldig im Gefängnis gesessen hat, da hat er sicherlich mit Gott gehadert. Aber Josef hat die gleiche Erfahrung gemacht, die auch Hagar hier macht. Gott sieht ihn. Gott ist auch in dieser schwierigen Situation bei ihm und er verfolgt einen Plan mit Josefs Leben. Das ist eigentlich das, was zählt. Ja, wir überblicken doch gar nicht alles. Wir sehen doch nur einen kleinen Ausschnitt vom großen Ganzen. Gott hat das große Ganze im Blick. Und das, was wir erleben, das passt uns entweder oder es passt uns nicht. Aber wir wissen doch gar nicht, wie sich das, was ich gerade erlebe, in das große Ganze einfügt. Wir wissen doch gar nicht, ob nicht die Situation, die ich gerade verfluche, vielleicht die Situation ist, aus der unglaublich viel Segen entsteht. So wie Josef das dann später zu seinen Brüdern sagt. Als er sich ihnen zu erkennen gibt, sagt er, ihr dachtet es böse zu machen, aber Gott hat es gut gemacht. Diese absoluten Tiefpunkte von Josef, die waren nötig, damit Josef überhaupt erst dahin kommt, wo Gott ihn haben wollte, wo Gott ihn gebrauchen wollte. Aber nicht nur in der Bibel finden wir Beispiele dafür, auch unsere eigene Lebenserfahrung zeigt uns das immer wieder. Es gibt großartige Geschichten von Christen, die wirklich schwere Zeiten durchgemacht haben, die rückblickend aber erklären können und bezeugen können, dass diese schweren Zeiten für sie selbst oder für andere Menschen zu einem absoluten Segen geworden sind. Und das sollte uns immer wieder Mut machen, wenn wir in Situationen stecken, die wir nicht verstehen. Situationen, in denen wir uns wünschen, dass Gott eingreifen würde in einer bestimmten Art und Weise. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steht. Bist du ganz unten oder bist du ganz oben? Bist du glücklich und zufrieden oder leidest du vielleicht in einem bestimmten Bereich deines Lebens? Vielleicht hast du Probleme in deinem Job, möchtest da gerne wechseln, hast Probleme mit den Arbeitskollegen oder mit deinem Chef, aber es bietet sich keine Alternative. Und einfach kündigen macht man ja auch nicht. Man wartet ja schon, bis sich was Neues ergibt. Vielleicht sagt Gott dir, dass du da bleiben sollst. Es ist vielleicht nicht schön, aber vielleicht möchte Gott dich genau an dieser Stelle haben und möchte dich genau an dieser Stelle gebrauchen. Vielleicht bist du oder jemand aus deiner Familie gesundheitlich angeschlagen, vielleicht sogar ernsthaft krank und du fragst dich, warum? Du betest und Gott scheint nicht zu reagieren. Du fragst dich, warum? Andere Menschen hat er doch gesund gemacht. Warum greift er jetzt bei mir nicht ein? Dann denk an Hagar, denk an Josef. Gott sieht dich. Gott ist da, auch wenn er vielleicht nicht das tut, was du dir wünschen würdest, aber du weißt doch gar nicht, wo das, was du gerade erlebst, auf lange Sicht hinführt. Es klingt vielleicht blöd, aber es ist nicht Gottes Ziel, uns ein leichtes und ein angenehmes und schönes Leben zu schenken. Sein Ziel ist, dass sein Reich gebaut wird. Und als wir uns damals für ein Leben in der Nachfolge entschieden haben, als wir Ja zu Jesus gesagt haben, da haben wir auch dazu Ja gesagt, da haben wir uns darauf eingelassen. Wisst ihr, als ich getauft wurde, da handelte die Predigt über die Aussage von Jesus aus Matthäus 8, Vers 20. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ist eigentlich dumm, oder? So von der Taufe nochmal über so einen Text zu predigen, da riskiert man doch, dass die Leute nochmal abspringen, dass sie sich das nochmal anders überlegen. Nein, das ist nicht dumm. Das ist richtig gut, nochmal deutlich zu machen, worauf man sich einlässt, wenn man sich taufen lässt, worauf man sich einlässt, wenn man sich in die Nachfolge stellt. Jesus verspricht uns kein leichtes Leben, im Gegenteil. Er macht immer wieder deutlich, dass Nachfolge schwierig ist. Der Eintritt in das Reich Gottes ist für uns nicht der Eintritt ins Schlaraffenland. Der Eintritt in das Reich Gottes ist für uns zunächst mal Kampf, weil das Reich Gottes zwar angebrochen ist, aber es ist eben noch nicht durchgebrochen. Nachfolge bedeutet, dass ich mich selbst zurücknehme und dem Anliegen des Reiches Gottes den Vortritt lasse. Und ich möchte euch heute einladen, neu Ja dazu zu sagen, dass es in erster Linie um das Reich Gottes geht und nicht um eure eigenen Bedürfnisse. Und wenn du dann in schwierigen Situationen steckst, in Situationen, die du dir vielleicht nicht erklären kannst, dann denk dran, Gott sieht dich. Gott ist bei dir, aber was er aus deiner Situation macht, das musst du schon ihm überlassen. Es kann sein, dass er in deiner Situation eingreift, dass er alle Dinge zu deiner vollsten Zufriedenheit regelt. Hättest du dir selber überhaupt nicht besser vorstellen können. Kann passieren. Es kann aber eben genauso sein, dass das eben nicht passiert und dass Gott dir lediglich die Kraft schenkt, mit deiner Situation umzugehen. Mit dem Mobbing am Arbeitsplatz, mit der Krankheit, mit der Arbeitslosigkeit oder womit du auch immer du dich rumschlägst. Es kann sein, dass er bei deinem Freund alles toll regelt und bei dir passiert genau das Gegenteil. Das kann passieren, das kann uns zu schaffen machen. Das kann ich gut verstehen. Ich kenne das, ich kenne solche Situationen und ich kenne auch die Gedanken und die Gefühle, die dann in einem hochkochen. Aber wenn das passiert, dann vergesst nicht, Gott sieht euch. Und wenn er bei dir anders handelt als bei deinem Freund oder bei deinem Nachbarn oder bei irgendjemand anderem aus dieser Gemeinde, dann ist es kein Versehen und dann ist es keine Zurücksetzung. Paulus hat das in seinem Leben auch erlebt. Er berichtet davon im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Abvers 7. Mir ist ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es geht Gott nicht darum, uns ein leichtes Leben zu schenken. Ja, diese Welt ist kaputt durch die Sünde, das ist nun mal so. Und die Folgen der Sünde, die gehen nicht spurlos an uns vorüber. Da haben auch wir Christen mit zu kämpfen. Wir spüren das am eigenen Leib. Die entscheidende Frage ist aber, reicht es mir zu wissen, dass Gott mich sieht und dass er es gut mit mir meint? Dann halte ich auch in schwierigen Zeiten noch an Jesus fest. Oder reicht es mir nicht aus und kehre ich ihm den Rücken zu und probiere was anderes aus, wenn dann mal Schwierigkeiten kommen? Bin ich ein Schönwetterchrist, der so lange zu Jesus hält, wie er was davon hat, der dann aber weg ist, wenn es mal eng wird? Oder komme ich gerade in meinen Problemen zu Gott und überlasse es dann ihm, was er daraus macht? Auch wenn das dann vielleicht anders aussieht, als ich mir das gewünscht habe. Wir dürfen uns sicher sein, Gott sieht uns. Und dieses Gesehenwerden, das bewirkt was in uns. Das ist die dritte Frage. Gott sieht mich. Was bewirkt das? Dieses Gesehenwerden bewirkt Vertrauen. Wenn ich fest davon überzeugt bin, dass Gott mich sieht und dass er mein ganzes Leben überblickt, wo ich herkomme, wo ich hingehe, dann vertraue ich darauf, dass er es gut machen wird. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Es geht nicht darum, dass Gott mir ein leichtes Leben schenkt. Es geht darum, dass sein Reich vorankommt. Es geht Gott um Gerechtigkeit. Ich möchte gerne mit einem persönlichen Zeugnis deutlich machen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe in meiner Jugendzeit, die leider schon viel zu lange zurückliegt, eine ganze Menge Mist gebaut. Ich habe so ein Alkohol- und Partyleben geführt und ich habe viele Dinge gemacht, die einfach nicht in Ordnung waren und die mich immer weiter von Gott weggezogen haben. Ich habe es lange Zeit geschafft, das alles geheim zu halten und so ein Doppelleben zu führen, aber irgendwann sind dann doch einige Dinge, die ich verbockt habe, rausgekommen und das war nicht sehr angenehm. Das war so eine Zeit, da wurde ich auch ganz offen mit Dreck beschmissen und das hat mich echt fertig gemacht. Ich war verletzt und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Und in dieser Situation habe ich das Gespräch mit einem Ältesten aus der Gemeinde gesucht und der hat mir damals gesagt, also weißt du, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann lass es einfach zu. Du kannst sowieso nichts dagegen machen. Du kannst jetzt dich anstrengen und abrackern, du kannst dagegen ankämpfen, das wird dir alles nichts nützen. Das Einzige, was passiert ist, du wirst dich nur noch mehr in den Dreck wühlen. Du kommst da alleine nicht mehr raus. Und er hat gesagt, was wir jetzt machen können, ist, wir setzen uns hin, wir beten zusammen. Und dann wird Gott dir Recht verschaffen. Meine erste Reaktion auf diese weisen Worte war nicht sehr wohlwollend. Ja, ich habe mich gefragt, was soll das denn jetzt? Also bitte, das kann doch nicht funktionieren. Ja, bis jetzt hat er nichts getan, warum soll er jetzt was tun? Klappt nicht. Also habe ich selber angefangen zu kämpfen. Aber es ist genau das passiert, was dieser Älteste vorausgesagt hat. Ich habe mich immer tiefer in den Dreck eingegraben. Und erst als ich wirklich ganz unten war, als ich völlig verzweifelt war und überhaupt nicht mehr alleine da rauskam, dann habe ich Gott eine Chance gegeben und gesagt, okay, dann mach du jetzt, dann hilf mir da raus. Und ich habe gebetet, ich habe Gott um Vergebung gebeten, wo ich schuldig geworden bin. Und dann habe ich ihn machen lassen. Und was soll ich euch sagen? Von dem Moment an wurde es besser. Von dem Moment an ging es bergauf. Das ging nicht von heute auf morgen. Das war ein langer Prozess. Teilweise hat das Jahre gedauert. Da sind Wunden aufgerissen, deren Nachwirkungen spürt man noch bis heute. Aber Gott hat schrittweise dafür gesorgt, dass die Dinge wieder in Ordnung kamen. Und deshalb kann ich heute vor euch stehen und bezeugen, wenn ich zurückblicke, dass diese Zeit für mich wichtig und wertvoll war. Ich habe diese Zeit gebraucht, so schwer sie auch war. Ich war früher ein ziemlich überheblicher Mensch. Nicht der besonders angenehmste Zeitgenosse. Aber in dieser Zeit habe ich Demut gelernt. Und ich bin wirklich geschliffen worden. Das hat wehgetan, aber es war heilsam. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Gott hat dieses Tief in meinem Leben genutzt und er hat es für mich zum Segen werden lassen. Auch wenn ich mir das in der Zeit damals, als ich da drin gesteckt habe, sicherlich anders und vor allen Dingen viel einfacher vorgestellt hätte. Aber wenn es einfach gewesen wäre, dann wäre es nicht so heilsam gewesen. Und seitdem musste ich noch durch einige andere Täler gehen. Ja, aber seit ich diese Erfahrung mit Gott gemacht habe, habe ich gar nicht mehr so viel Angst vor den dunklen Tälern, wie ich sie vorher hatte. Klar, wenn man davor steht oder wenn man mittendrin ist, dann wünscht man sich manches anders. Dann wünscht man sich das vor allen Dingen einfacher. Wir Menschen vergessen ja auch schnell. Ja, so geht es mir auch. Ich vergesse das auch sehr schnell, was ich damals mit Gott erlebt habe. Aber wenn ich dann da drin stecke und mir das wieder bewusst mache, dann macht mir das Mut und dann gibt mir das Kraft, Ich darf wissen, auch wenn ich den Sinn jetzt noch nicht verstehe, eines Tages werde ich ihn verstehen. Eines Tages, und sei es erst dann, wenn ich einmal vor Jesus stehen werde, werde ich verstehen, wozu das gut war, was ich da durchmachen musste. Ich darf sicher sein, alles, was ich erlebe, hat einen Sinn. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich euch herausfordern, über die Frage nachzudenken, ob du bereit bist, dich von Jesus auch in die dunklen Täler führen zu lassen. Ja, so wie David das im Psalm 23 schreibt, ich lese die Verse 3 und 4 vor. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ich finde, Hagar ist uns hier ein unglaublich großes Vorbild. Hagar geht freiwillig zurück zu Sarah, weil Gott ihr das aufträgt. Das ist ihr sicherlich nicht leicht gefallen. Ja, wie sehr hat Sarah sie gedemütigt? Wie sehr hat sie zu leiden gehabt unter dieser Frau? Jetzt zurückzugehen, das eigene Fehlverhalten einzugestehen, am Ende noch um Entschuldigung dafür zu bitten, das hat sie sicherlich Überwindung gekostet. Aber Hagar ist gegangen, weil sie wusste, dass der Gott, der sie sieht, an ihrer Seite ist. Und er ist auch an deiner Seite, egal was kommt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.